Caro von Kube und ich haben uns verabredet, um über Vereinbarkeit zu sprechen. Und wir starten direkt rein. Anlässlich unseres Treffens zum Beispiel darüber, wie sich berufliche oder auch private Termine mit der Familie vereinbaren lassen. Welche Prioritäten setzen wir? Caro fühlte sich in der Kommunikation und PR-Welt zu Hause, dachte sie zumindest, bis sie immer mehr in sich hineinhorchte, ihr Leben hinterfragte und sich entschied, sich neu aufzustellen. Welche Rolle da der Kinderwunsch, die Kinderwunschreise und auch die tatsächlichen Geburten ihrer Kinder eine Rolle spielten, erzählt sie mir. Sie sagt über sich selbst, ihre Elternzeiten haben sie geerdet. Denn ihr bisheriger Beruf bedeutete viel Erreichbarkeit, etwas, was sich mit mittlerweile 2 Kindern nicht immer so gut anfühlt. Aber wie einfach ist es, dem eigenen beruflichen Weg eine neue Richtung zu geben? Wir sprachen über die Frage von Prestige, über Anerkennung, die man sich über seinen Beruf auch irgendwie einholt und darüber, wie es dann wirklich en Detail aussieht, wie man seine Leidenschaft eigentlich findet, wenn sie einem gerade nicht so offensichtlich vor Augen ist, wie sie den Existenzgründerzuschuss bekam und dass sie heute andere Gründerinnen in ihre Selbstständigkeit coacht. Alles mit ihrem zuvor gewonnenen Wissen aus der PR- und Kommunikationswelt gepaart. Bevor wir aber mit dem Gespräch starten, wollte ich euch noch ganz kurz etwas anderes erzählen. Immer wieder werde ich gefragt, wie oder ob man in meinem Podcast werben könnte. Und ja, klar kann man. Allerdings weiß ich auch, dass die üblichen Werbepreise, gerade für die kleineren Unternehmen, die vielleicht noch Startup-Charakter haben, sich diese nicht wirklich leisten können. Weil ich aber den Wert der Zielgruppe meiner Hörerschaft kenne und man wirklich diese sehr gut kategorisieren kann. Und weil unter den Anfragen wirklich so tolle Ideen sind, die ich euch so gern vorstellen möchte, weil es perfekt zu euch passen würde oder nicht für jeder ein Interview so eine Sache ist und ich jeden Tag eins machen müsste, um all den tollen Frauen eine Plattform zu bieten, die mir schreiben, habe ich mir eine Art Sonderfolge überlegt, in der ich innerhalb einer Folge mehrere Frauen vorstelle. Dafür aber eben ohne Interview, sondern eher einer kurzen Zuschaltung über die Idee von den Gründerinnen selbst. Für diese Sonderfolge bieten wir dann auch einen Sonderdeal an, sozusagen, um den Wert der Community rund um die The Mumpany-Hörerinnen auszuschöpfen. Denn auch wenn man sich nicht immer für die Geschichte einer Frau interessiert, gibt es da draußen so viele Ideen von Gründermüttern, die ich unbedingt verbreiten möchte. Und ich stelle dann diese Ideen eben vor und bette das Ganze in einem kleinen Beitrag ein. Klingt jetzt irgendwie kompliziert? Ist es aber eigentlich gar nicht. Wenn das irgendwie euer Interesse geweckt hat, dann schreibt mir doch einfach auf Instagram an mumpany-podcast und wir bequatschen das im Detail. Ich würde mich freuen, wenn ihr da draußen also irgendwas auf die Beine stellt, das für die Zielgruppe meiner Hörerinnen als Mütter, als angehende Mütter oder berufstätige Mütter, selbstständige Freelancerinnen oder Gründerinnen, Unternehmerinnen interessant sein könnte, dann meldet euch. Ich würde mich freuen und jetzt geht's endlich los mit Caro von Kube. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Mir gegenüber sitzt Caro von Kube. Schön, dass du da bist. Dass wir uns face-to-face treffen, das finde ich immer am allerschönsten, muss man sagen. Da schwingen nochmal so ein paar Sachen zwischen den Zeilen und zwischen den Blicken mit, die man vielleicht sonst entbehrt. Wie geht's dir heute Morgen?
Erstmal so schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Ha, mir geht's gut. Mir geht's richtig gut. Und musste aber auf dem Weg hierher auch 7-mal in mich reingrinsen, weil ich es richtig absurd fand fast, zu einem Termin, wo wir über Vereinbarkeit sprechen und über Kids und Karriere, eine Viertelstunde zu spät zu kommen, weil einfach an diesem Morgen alles schief lief.
Ja.
Großartig.
So ist das halt, ne? Du bist nicht die Erste. Und bei mir ist es auch nur so, weil ich an den Tagen, wo ich morgens ein Interview habe, sozusagen die Prio habe in der Familie. Und deswegen hatte ich dann so ein bisschen Puffer. Ist denn tatsächlich die Familie heute Morgen an der Verspätung, das Wort Schuld wollen wir jetzt nicht benutzen, aber verantwortlich mitführend gewesen?
Bei uns ist es ehrlicherweise in allen Fällen eine Teamwork-Aktion. Und ich weiß nicht, in meiner Tochter insbesondere steckt so diese Fähigkeit, festzustellen, wenn es wirklich richtig wichtig ist und wenn ich so ein bisschen auch so einen inneren Stress ausstrahle, es muss jetzt losgehen, sonst klappt es nicht mehr, dann springt sie mir auf den Arm und sagt, Mami, ich brauch dich.
Ja, ja, die spüren das sofort, ne?
Ja, ja, während sie aber sonst im Moment wirklich eine dolle Papa-Phase auch hat, in die ich mich nach allen Regeln der Kunst rein entspanne, das gelingt mir mal besser und mal schlechter, wenn das so zum spielerischen Thema wird, ne? So dieses, wie kann ich testen, was ich eigentlich alles bestimmen kann und darf und was habe ich da für Möglichkeiten als Dreijährige. Dann um die Ecke zu kommen und sagen, Mami, ich brauch dich. Großartig.
Okay, also eine Dreijährige hast du zu Hause. Da gibt es noch ein kleines Würmchen, ne?
Ja, also 3,5 und der Große ist 6,5.
6,5?
5,5.
5,5, also noch kein Schulkind.
Nein, noch kein Schulkind.
Okay.
Das steht uns noch bevor.
Das, also was ist das? Wackelzahnpubertät nennt man das, glaube ich, ne? Okay, du bist jetzt aber hier, du bist entspannt, wir haben Zeit, also zumindest von meiner Seite aus, und können in Ruhe reinstarten. Wir fangen vielleicht mal an mit deiner ersten Schwangerschaft, beziehungsweise mit deinem beruflichen Status, als du schwanger wurdest. Kannst du ein bisschen erzählen, wie du da gerade aufgestellt warst?
Als ich mit meinem ersten Kind schwanger war, da ist, also dem der Schwangerschaft überhaupt geht auch erst noch mal eine dreijähriger Umweg über die Kinderwunschklinik voran. Auch ein ganz großer Spaß. Also meine ganze Auseinandersetzung mit dem Thema Elternschaft, Mutterschaft hat irgendwie noch einen kleinen Rattenschwanz davor. Und ich war davor in der Agenturwelt unterwegs, war als stellvertretende Geschäftsführerin in einer kleineren Agentur in Hamburg gesetzt und auch davor schon in zwei großen, in Teilen auch internationalen Agenturen in der Kommunikation- und PR-Welt rauf und runter im bunten Zirkus zu Hause und habe das sehr geliebt. Und anfangs die ersten Jahre, auch als dieses Kinderwunschthema für mich so präsent wurde, rückblickend betrachtet, schmunzle ich darüber, aber war das ja schon irgendwie absurd, ne? Also im Agenturumfeld auch über Kinder nachzudenken und dann tatsächlich auch so eine Kinderwunschbehandlung durchzuziehen mit Hormonspritzen auf der Agenturtoilette. Ätzend.
Ja, kann ich mir vorstellen. Bist du da offen mit umgegangen in der Berufswelt oder hast du es eher für dich behalten?
Zu dem Zeitpunkt nicht. Zu dem Zeitpunkt war das das ist jetzt 7, 8 Jahre her. Da hat man da ja auch in dieser Insta-Bubble noch nicht so an die riesengroße Glocke gehängt. Das ist ja nun auch ein neueres Phänomen. Ich gehe damit super offen um, aber damals hätte ich damit, glaube ich, mehr um mich herum für Angst und Sorge gesorgt im beruflichen Umfeld, als dass es irgendwem geholfen hätte, geschweige denn mir.
Hat man dann, wenn man so einen langen Anlauf hat, sage ich mal, bis zur Schwangerschaft, auch mehr Zeit, darüber nachzudenken, wie es denn dann ist, wenn es soweit ist? Oder kann man sich diese Gedanken gar nicht machen, weil man eigentlich nur darauf hinsteuert, dass es überhaupt so ist, schwanger zu sein?
Witzig, das sind so Themen, über die habe ich, glaube ich, noch nie in einem professionellen Umfeld gesprochen. Ich finde es cool. ich glaube, da war ich total im Vertrauen und tiefenentspannt, weil ich so ganz sicher war, wir haben ein Mega-Netzwerk und das wird schon.
Also ein soziales Netzwerk, meinst du, was so helfen kann?
Genau.
Ja, ich habe, es ist auch ein sehr sensibles Thema, ne? Also man muss ja auch abstecken oder abklopfen, wie sehr der andere darüber sprechen möchte. Und es ist natürlich vom Mikrofon nochmal was anderes als jetzt privat am Küchentisch, sag ich mal. Aber ich habe schon natürlich auch mehrere in meinem Umkreis, bei denen das ein ähnliches Thema ist. Und ich frage mich manchmal, ob dann, wenn es so irgendwann so, ich sag mal, druckbeladen ist als bei jemandem, der so auf den ersten Blick, wie man so schön sagt, schwanger wird, ob dann einfach auch mehr der Druck dahinter ist, dass dann alles super klappen muss und dass man sich eigentlich danach gar nicht beschweren darf, weil man hat es sich ja so doll gewünscht. Weißt du, was ich meine?
Oh, ich glaube, das ist so ein Glaubenssatzthema. Entweder trägt man das in sich oder nicht.
Stimmt.
Hat mit mir so gar nichts zu tun.
Gut, resoniert nicht.
Nee.
Haken wir ab. Du wurdest schwanger und du hattest Agenturverantwortung, kann man so sagen, in dem Moment?
Ja, in der Doppelspitze, ne? Also ich war in der Stellvertretung und hatte nicht das große Ganze ganz alleine zu verantworten.
Und war die Doppelspitze mit einer weiblichen Person gelegt?
Ja.
Okay, das ist dann ja wahrscheinlich etwas, was man vorher so ein bisschen so durchdenkt, vielleicht auch abspricht, wie lange man vielleicht vermutlich raus sein möchte und wie man auch zurückkehrt. Welche Pläne hattest du?
Ich bin nach gut einem Jahr wieder zurückgekommen und bin dann mit 30 Stunden wieder eingestiegen.
Ja.
In der Theorie waren es 30 Stunden. In der Praxis habe ich rückblickend irgendwie für mich Unmögliches möglich gemacht und habe ganz in Wahrheit, wenn Lenny, der Große, geschlafen hat, nachmittags Wobei in der Woche hat er das natürlich nicht gemacht, sondern mittags oder abends ins Bett gegangen ist, dann habe ich den Laptop wieder aufgeklappt. Mhm. Und im Urlaub und am Wochenende war ich halt einfach dauerhaft 24/7 erreichbar. Und das war natürlich anders geplant, was man so planen kann, aber das habe ich mir anders vorgestellt.
War das dir von Anfang an bewusst, dass du dir das eigentlich so nicht gewünscht hast? Oder hat es eine Weile gedauert, bis sich das gesetzt hat?
Ach, mir hat das immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist auch alles so ein bisschen Teil meiner Reise. Denn heute mache ich ja was ganz anderes, spannenderweise. Und hat irgendwie ja auch dazu beigetragen, dass ich so meinen Weg finde. Das, was ich gemacht habe, habe ich unglaublich doll geliebt. Ich glaube, ich war auch richtig gut mit dem, was ich gemacht habe. Zumindest war es das, was ich von allen Seiten signalisiert bekommen habe und zurückgespielt bekommen. Wir waren extrem erfolgreich. Und ich habe auch mit dem zum Schluss 20-köpfigen Team einfach eine gute Zeit gehabt und ganz viel Freude, bin total aufgegangen in dem, was ich da auch tun durfte. Und worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus?
Ich stelle es mir aber auch... Also ich frage jetzt ein bisschen provokant, bin gespannt, ob das resoniert bei dir. Wenn man so eine, auch eine besonders gute Position hat in einer Agentur, ist es ja vielleicht auch noch schwieriger zu sagen, ich komme nicht wieder oder ich komme noch deutlich weniger wieder, oder? Also ist das auch so eine Art, ich nenne es jetzt mal Prestige-Ding, dass man sagt, ja komm, ich habe jetzt hier Geschäftsführung oder ähnliches Level erreicht, ich will dahin wieder zurück, das macht mir Spaß, das bin ich auch irgendwo.
Mhm. Boah, mit dem Prestige-Ding hatte ich auf mehreren Ebenen zu tun, als ich irgendwann beschlossen habe, dass ich neue Wege gehe, festzustellen, dass mir das schon ganz schön wichtig war.
Ja.
Und dass es total leicht war, dass irgendwas auf der Visitenkarte steht und so gar nicht in Frage steht, sondern das ist so, das hat mir ganz viel Sicherheit auch gegeben und ganz viel, ja, bestimmt auch Anerkennung und ja.
Ja, kann ich total verstehen. Also.
Als das irgendwann dann ganz bewusst entschieden nicht mehr der Fall war, weil ich neue Wege eingeschlagen habe, habe ich schon, und das habe ich nicht erwartet, das hat mich kalt erwischt, gemerkt, da habe ich ein bisschen zu tun, da habe ich ein bisschen was zu bearbeiten mit mir selber.
Ja, dann hast du ja in der zweiten Elternzeit andere Weichen gestellt quasi, ne?
Genau.
Bist du denn schon mit so anderen oder diesen Gedanken in die Elternzeit oder in den Mutterschutz gegangen?
Ich würde sagen, das ist ein Thema, das sich schon ganz, ganz lange aufgebaut hat. Also ich habe damals im Job einfach auch in alles, was so diese Teamthemen betrifft, ne? Wie geht's eigentlich wem? Wen habe ich da gegenüber sitzen? Was hat der Mensch, mit dem ich hier arbeite, eigentlich für Geschichten mitgebracht? Das hat mich immer schon brennend interessiert. Ich habe ganz tolle Antennen für Vibes in der Luft, habe irgendwie auch, und das wurde mir, glaube ich, in jedem Feedbackgespräch, das ich jemals mit einem Teammitglied geführt habe, gespiegelt bekommen, dass ich Situationen so gut runterholen kann. Also wie so ein Filter, den man drüber schieben kann, um nochmal zusammen zu gucken, ist das jetzt gerade wirklich so stressig oder ist das wirklich gerade so dramatisch? Wie können wir zusammen die Weichen stellen, dass wir es irgendwie anders hinbekommen? Das ist mir immer gut gelungen und das war immer auch ein Themenfeld, was mir am allermeisten Freude bereitet hat, was mir leicht gefallen ist. Und da war mir einfach auch schon viele Jahre klar, dass ich gerne in die Richtung nochmal tiefer einsteigen würde. Habe immer schon mit einer Coaching-Ausbildung geliebäugelt, aber das hätte ich nun neben Vollzeit plus und dem, was mich sonst so umtreibt, einfach nicht aus freien Stücken mal ebenso unterbringen können. Und irgendwann bin ich aber auch auf diesem Persönlichkeitsentwicklungsweg an eine Gabelung, möchte ich fast sagen, gekommen, bei der ich gemerkt habe, okay, für mich geht es in die Richtung jetzt gerade nicht weiter.
Ja.
Das fühlt sich für mich nicht stimmig und nicht passend an. Und das waren ganz viele unterschiedliche Faktoren. Aber irgendwann war ich bedingungslos ehrlich zu mir selber und habe mich entschieden und bin dann gesprungen. Und ich kann gar nicht ausmachen, an welchem Punkt das ganz genau war in der Schwangerschaft. Habe ich mich schon auf den Weg gemacht. Das auf jeden Fall. Aber auch in dem Jahr zwischen den Kindern, in dem ich gearbeitet habe, habe ich Dinge einfach mit anderen Augen gesehen. Also habe einfach, und auch in der ersten Elternzeit habe ich Dinge schon mit anderen Augen gesehen, habe für mich festgestellt, dass auch dieses Konsumthema gar nicht mehr so stimmig ist, ne? Mhm. In einem Feld unterwegs zu sein, wo es wirklich um Marken-PR geht. Sprich,
ja.
mit großen Budgets zu hantieren und zu gucken, wie können wir dafür sorgen, dass einzelne Konsumgüter noch mehr Aufmerksamkeit bekommen? Wie können wir dafür sorgen, dass Menschen das Gefühl bekommen, dieses oder jenes brauche ich unbedingt, und dem Journalisten oder der Influencerin auch dieses oder jenes als den heißen Scheiß zu verkaufen, ohne den es wirklich auch gar nicht mehr geht, und dafür Geschichten zu entwickeln. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, aber irgendwann habe ich für mich einfach festgestellt, ist es denn eigentlich dieses oder jenes Konsumthema, für das ich stehen möchte, oder geht es mir eigentlich um ganz was anderes?
Ja.
Und das wurde einfach auch mit den Kindern und auch in dem Leben als Mutter für mich immer deutlicher, dass ich da ja gegen Wände renne in mir.
Ja.
So.
Mir schreiben unheimlich viele Hörerinnen, die sich genau an diesem Punkt gerade befinden. Mhm. Und die wahrscheinlich auch deswegen diesen Podcast hören, weil sie mal hören wollen, wie, was so andere angegangen sind und wie das genau abläuft. Deswegen würde ich gerne so ein bisschen bei dir konkreter einsteigen. Also hast du tatsächlich in der zweiten Elternzeit gekündigt, weil was da ja auch immer mit reinspielt, also man ist ja froh, wenn man sein Herzensthema gefunden hat. Das ist ja schon mal ein Riesenerfolg eigentlich so für sich. Aber was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass es auch so finanzielle Faktoren gibt. Ne? Diese ganze Elterngeldnummer ist natürlich sehr, sehr individuell und sehr unterschiedlich, wie hoch das ist. Es ist auf der einen Seite, finde ich, total das Privileg, das wir in Deutschland haben. Auf der anderen Seite gibt es Fälle, die kriegen fast gar nichts, weil irgendwie aufgrund der letzten 12 Monate irgendwas anders gelaufen ist als sonst. Haben diese finanziellen Faktoren bei dir auch eine Rolle gespielt? Irgendwas mal durchzurechnen oder zu gucken, was kann vielleicht der Vater beisteuern? Wie stellen wir uns auf? Kann ich mir diesen Mut auch leisten, in Anführungsstrichen?
Ich habe da bestimmt drüber nachgedacht, aber irgendwann war das eine Frage, die es nicht mehr zu klären galt, sondern ich war so drin in meiner Idee, hatte dann parallel zu Luca in der Babyzeit eine systemische Coaching-Ausbildung auch über 1,5 Jahre gemacht. Und auch während dieser ganzen Zeit verschiedene Aus- und Weiterbildung und auch Jahre vorher schon alles Mögliche an Aus- und Weiterbildung im Bereich Energiearbeit, im Bereich Weiterentwicklung und so weiter und so fort. Also alles schon irgendwie, ja.
So Steine geebnet sozusagen.
Ja, aber in Teilen einfach gar nicht mit dem Plan.
Ja.
Dann folgt der Tag X und dann springe ich und dann mache ich mich selbstständig, sondern vielmehr so von innen heraus, und das ist im Grunde auch das, was ich heute, also heute habe ich ja eine Coaching-Praxis und arbeite in dem Bereich selbstständig, nicht mit dem Hintergedanken, so wird es sein, sondern so, dass irgendwann einfach alles seinen Platz gefunden hat.
Ja. Wie so Puzzleteile, die man am Anfang gar nicht so identifizieren kann, und dann am Ende machen sie das große ganze Bild aus. Ne? Dieser Schritt in die Selbstständigkeit, also jetzt würde ich dann auch zu entscheiden, das ist jetzt hier kein Zeithassel, was ich mir aufbaue. Ich mache nicht ein Sabbatical für die ganzen Ausbildungen und dann fange ich wieder an, um so die finanzielle, das Standbein zu haben, und mache das so nebenbei, sondern ich möchte wirklich das All-in machen. Ist das so der größte Mutfaktor für dich gewesen, der größte Schritt?
Rückblickend betrachtet auf jeden Fall. Hast ja eben schon gefragt, habe ich gar nicht beantwortet.
So ja, ist gut. Dafür bin ich ja da.
Mein Mann verdient keine 200.000. Wir haben auch keine krass reichen Eltern und auch keinen goldenen Käfig. Deswegen war irgendwie klar, das, was ich machen will, das muss funktionieren.
Mhm.
Also das ist jetzt kein, ich möchte keinen kleinen Etsy-Shop haben und selbstgebasteltes verkaufen. Und ich möchte auch nicht irgendwie klein das Fulltime-Mama-Thema zu Hause abbilden.
Mhm.
Ich liebe das, dass es Menschen gibt, die sagen, das ist das, was ich machen möchte, und da gehe ich voll drin auf. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Ne? Jeder darf nach innen gucken und darf aus sich heraus schauen, was ist denn das, was mir Freude macht? Was ist das, was mich zum Strahlen bringt? Was ist das, was ich richtig gut kann? Und das konnte ich für mich ganz klar beantworten. Ich brauche ganz dringend so dieses, damit bin ich erfolgreich und das bedeutet mir was und damit kann ich mich auch ein Stück weit selber verwirklichen. Aber dieses Erfolgsthema ist mir schon auch wichtig. Ne? Das, was ich mache, das möchte ich schon auch so machen, dass ich damit was bewegen kann.
Mhm.
Und dass natürlich dieser Erfolg ganz anders geframed sein kann, ne? Dass es gar nicht darum gehen muss, nur ein ganz großes Gehalt abzubilden oder damit irgendwie eine Prestigegeschichte auf der Visitenkarte stehen zu haben und so weiter und so fort, sondern dass es halt einfach auch so ein persönliches Ding sein kann, dass es zum eigenen Wertesystem passt und dass es sich einfach richtig gut anfühlt und dass man merkt, es wächst und es so. Und das war für mich ziemlich klar, dass das auf unterschiedlichen Ebenen funktionieren muss, was ich da anpacke. Aber ich habe das große Glück gehabt, dass ich Gründerzuschuss bekommen habe. Dafür habe ich mich auch ordentlich reingehängt und hatte einen guten Plan und habe, wenn ich einen guten Plan habe, auch irgendwie Bärenkräfte, habe ich das Gefühl. Das war auch zu Agenturzeiten schon so, wenn ich mich in irgendwas reingesteigert habe, dann geht's los, Tag und Nacht. Und dann kann ich Kräfte mobilisieren und habe 1000 Ideen und so. Und das hat irgendwie funktioniert. Und als ich die Zusage für den Existenzgründerzuschuss hatte, wusste ich ja auch, ich habe ein halbes Jahr Zeit, um mein Coaching-Business auf Beine zu stellen, dass ich perspektivisch davon leben kann. Und da ist noch viel Luft nach oben, aber zumindest das Grundrauschen läuft.
Ja. Kannst du ein bisschen, also das ist ja der Gründerzuschuss von Hamburg und ich glaube, das ist ja Bundesland abhängig unterschiedlich. Mhm. Kannst du ein bisschen erklären, wie das in Hamburg läuft oder was das auch bedeutet, was man dafür bekommt, in Anführungsstrichen, und da auch leisten muss?
Mhm. Ich bin nach der Elternzeit und das war auch, also war eine Sache, die für mich total klar war, wenn ich nach der Elternzeit zurückgehe in irgendeine Festanstellung, dann verliere ich meinen Fokus wieder. Weil dann bin ich wieder so aus diesem, diese Elternzeit hat mich so ganz doll geerdet, mich ganz doll mit mir auch in Verbindung gebracht. Ich bin super viel in der Natur unterwegs gewesen und in der zweiten Jahr sowieso auch in Corona noch viel mehr in unserer Bubble. Wenn ich da rausgegangen wäre, wieder irgendwo in ein lautes Außen, dann fürchte ich, wäre auch dieser Plan wieder irgendwo in der zweiten Reihe gelandet. Das heißt, ich habe mich, genau, ich bin nicht zurückgegangen in eine Festanstellung, habe mich arbeitslos gemeldet, habe mich sortiert, habe einmal geguckt, was habe ich für Möglichkeiten, wie schnell kann ich das hinkriegen. Der Plan lag in der Schublade. Habe dann einen Businessplan geschrieben, habe es auch gerechnet, auch wenn das nicht, nicht das ist, was ich am allerliebsten tue. Wenn ich mit Herzblut irgendwie in so einer Geschichte drin stecke und 1000 Ideen habe und mir eigentlich schon in meinem Gefühl sicher bin, das fliegt, habe es aber auch gerechnet und habe dann im Grunde alles zusammengestellt, was man braucht, um diesen Gründerzuschuss zu beantragen. Und das ist eine Tragfähigkeitsbescheinigung von einer entsprechenden Stelle. Darüber kann man beispielsweise beim Arbeitsamt auch einen Aktivierungsgutschein beantragen. Das weiß kaum jemand.
Ja.
Wusste ich damals auch nicht, dass man aus der Arbeitslosigkeit heraus 10 bis 100 Coaching-Einheiten finanziert bekommt.
Ah,
mega gut.
Ja.
Auf dem Wege coache ich jetzt tatsächlich auch nebenbei GründerInnen auf dem Weg in ihre Selbstständigkeit. Also genau diesen Weg, ne, diesen Weg zum eigenen Businessplan mit der perfekten oder mit der passenden vielmehr Marketingstrategie, Personal Branding und GründerInnen-Mindset ausgestattet. Wo geht's eigentlich hin? Genau, und dann ist das eine Leistung, die einem nicht zusteht, sondern um die man bitten kann, indem man diese Unterlagen einreicht und oft hat man Glück.
Und dann hat dich das sozusagen fürs erste halbe Jahr schon mal so
getragen.
Das ist ja echt ein komfortabler Start an dem, so, dem Moment, ne?
Das ist so ein großes Geschenk und ich bin wahnsinnig dankbar dafür, genauso wie ich wahnsinnig dankbar für diese Elterngeldgeschichte bin.
Ja.
Also das hat mir echt ganz schön viel Entspannung gegeben, so dass ich wirklich mit den Kids diese erste Zeit, ohne drüber nachzudenken, gut machen konnte.
Jetzt hast du diese Entscheidung für dich getroffen und ich glaube, da gibt es auch schon viele, die daran scheitern, will ich jetzt gar nicht sagen, aber die da gerade stocken, diese Leidenschaft für sich zu finden. Und bei dir war das ja irgendwie so auch wieder auch so eine Art Grundrauschen, schon immer da und irgendwann mal genauer hingehört und dem dann einfach gefolgt. Kannst du Tipps geben, wie man seine Leidenschaft findet, wenn man gerade blind dafür ist, weil man vielleicht den Wald vor Bäumen nicht sieht, weil man vielleicht zu abgelenkt ist mit anderen Geräuschen, wie du sie gerade genannt hast, oder weil man einfach wirklich noch nicht so richtig in sich hineinhorchen kann?
Total. Weil rückblickend betrachtet habe ich natürlich auch noch 10 bis 20 Ideen, wo ich auch früher hätte eine Abbiegung nehmen können. Aber ich glaube, es ist immer für irgendwas gut. Und es war mit Sicherheit auch für mich ganz genauso gut, wie es gekommen ist. Ich glaube, es ist immer eine richtig gute Idee, wenn man diesen Perspektivwechsel, ne, dieses Rauszoomen und einmal ohne Gefühl, ohne Verstrickung, ohne Beziehung, ohne irgendwelche Verbindlichkeiten auf das große Ganze draufschaut, dann sieht man schon sehr, sehr deutlich, was ist da eigentlich. Ja. Das ist ein Phänomen, das schafft man in den allerseltensten Fällen aus eigenen Stücken oder aus freien Stücken, sondern braucht dafür einen Coach oder jemanden an seiner Seite, der oder die einen an die Hand nimmt und sagt, komm, wir machen das mit der oder der Methode und schauen einfach mal drauf. Also diesen Perspektivwechsel, das ist ja im Grunde das Szenario, was wir im Coaching an vorderster Front nutzen, um wirklich einmal so diese Draufsicht hinzubekommen und ja, einmal zu sortieren, was ist da eigentlich. Und dann zu schauen, was ist denn da eigentlich an Stärken, an Talenten, wie sieht das ganz persönlich individuelle Wertesystem eigentlich aus? Was ist da, was die Priorität hat? Was ist da, was ohne das XY gegeben ist, überhaupt nicht möglich ist? Und ich glaube auch gerade in puncto Wertesystem, das ist, glaube ich, das Herzstück, wo es am häufigsten hingeht, wenn es um Konflikte im Job oder in der Tätigkeit mit im Vergleich zum eigenen Leben sozusagen, genau, wenn es darum geht. Und ich glaube, sich seine eigenen Werte ganz besonders klar zu sein und auch einmal drum herum zu schauen, in welchen Lebensbereichen kann ich meine Werte eigentlich leben und wo clasht es so maximal, das ist immer schon mal eine gute Idee und ein guter Indikator, um festzustellen, wo darf ich vielleicht auch nochmal hinschauen und in welche Richtung geht es für mich, wenn ich das Ziel habe, wirklich ein bisschen erfüllender und nachhaltig zufriedener unterwegs zu sein.
Hast du das für dich auch nochmal so angewendet, so voll, mit Zettel und Stift?
Ständig.
Und was sind so deine Keypoints, die du bezogen auf Kind und Kinder und Karriere sozusagen an oberster Stelle stellst? Sind das so Sachen wie Zeit und Prioritäten oder was sind so deine?
Mit meinen Werten, die
ja
übereinstehen?
Ja.
Mir ist Gemeinschaft super, super, super wichtig. Mir ist Kommunikation auf Augenhöhe und wirklich auch so wertschätzendes Miteinander. Liebe, Freude und auch sowas wie Leichtigkeit. Also das ist ja einfach auch so ein, ich will kein Bullshit-Bingo spielen. Und wenn wir über Leichtigkeit sprechen, geht es nicht darum, also diese rosarote Brille aufzuhaben und alles ist schick und alles ist ganz dicht auch an toxischer Positivität. Ne? Davon möchte ich ganz großen Abstand nehmen. Aber ich glaube, ganz oft haben wir die Möglichkeit, uns irgendetwas leichter zu machen. Und ob es darum geht, einfach Hilfe zu holen, jemanden zu fragen, kannst du mich bei XY unterstützen? Mhm. Kannst du heute Nachmittag mein Kind aus der Kita mit nach Hause nehmen? Dann kann ich nämlich mit dem anderen kurz einmal 1:1 dieses oder jenes umsetzen. Oder kannst du mir helfen, einen für mich passenden Coach zu finden?
Ja.
Hast du eine Empfehlung für mich? So oder so. Also ich glaube, ganz oft können wir uns Dinge leichter machen, als sie gerade sind. Und das ist, glaube ich, auch einfach so ein Feld, da habe ich wahnsinnig viel gelernt in den letzten Jahren.
Ja.
Einfach auch mit der Arbeit mit mir, mit all den Coaching-Prozessen, die ich für mich angeschoben habe, da einfach auch mal direkt gerade sein zu lassen. So. Und jetzt liegt seit 2 Tagen unser gesamtes Wohnzimmer voll mit Wäschebergen bis unter das Dach. Ich kann da gar nicht dran vorbeigehen, ich kann es gar nicht sehen. Und ich habe es einfach liegen lassen.
Ja, das gehört auch dazu. Hast du bei dieser Neuausrichtung und neue Skizzierung deiner Berufswelt auch so Ideen zu deiner persönlichen Vereinbarkeit walten lassen? Also wie stelle ich mir das vor? Wie viel möchte ich arbeiten? Wie viel möchte ich Flexibilität leben? Wann möchte ich Zeit mit meinen Kindern verbringen und so? Sind das auch so Skizzen sozusagen in deinem Kopf gewesen zu dem Thema?
Absolut. Und ich glaube, dass für mich, und das muss auch jeder für sich selber challengen, für mich ist dieses Selbstständigkeitsthema das Nonplusultra, weil ich kann in einem ganz großen Maße für meine Kinder flexibel sein. Und wenn mich jemand braucht, kann ich dafür eine Lösung finden und kann das möglich machen. Und gleichzeitig kann ich aber trotzdem einen Job machen, in den ich mit ganz viel Herzblut reingehe. Ja. Und ich arbeite bestimmt über 40 Stunden die Woche, weil vieles so verschwimmt, weil ich das gar nicht ganz klar abgrenzen kann. Und mir tut das gut. Mir raubt es keine Energie, mir gibt es Energie. Und voll gerne ist es auch am Wochenende mal so, dass ich noch irgendwie eine kleine Insel einplane. Wenn ich sehe, sind gerade alle happy.
Ja.
Dann kann ich mich voll rein entspannen und mit einem Kaffee noch mal 2 Stunden irgendwas für mich auf die Bahn bringen. Wenn ich aber wüsste, ich müsste jedes Wochenende, weil ich mich darauf committed habe, 4 Stunden ja. Familienzeit draufgeben, wäre ich todunglücklich.
Ja, es geht ganz viel auch um Freiwilligkeit. Ne? Auch wenn sozusagen unterm Strich die gleiche Arbeitszeit da stünde, ist das Mindset mit zum Thema Freiwilligkeit riesig.
Ja.
Kannst du uns mal mitnehmen, oder wolltest du gar was anderes noch sagen? Okay. In deinen Arbeitsalltag heute, wie der so aussieht, oder vielleicht sieht ja auch jeder Tag anders aus, vielleicht in deiner Arbeitswoche.
Ja, es sieht total jeder Tag anders aus. Heute wusste ich ja, dass ich als allererstes mit dir spreche.
Mhm.
Und habe mir deswegen den Vormittag komplett freigehalten, weil ich unheimlich gerne mich auch einfach in der Stadt, wir wohnen ja draußen in Bergedorf,
ja.
In der Hamburger Innenstadt oder in der Schanze irgendwie an einen schönen Ort setze mit einem Kaffee und dann einfach Dinge im Hintergrund wegarbeite. E-Mails beantworte, Terminplanung mache, Konzepte für die neuen Kurse, für verschiedene Module für mein Online-Programm weiterentwickle, weiter ausarbeite, Content-Strategien und so weiter und so fort. Und da fließt es so. Und das mache ich unheimlich gern, einfach auch mal in einem anderen Setup.
Ja.
Und normalerweise wäre heute ja auch ein ganz normaler Tag, wo ich einfach auch Coachings mit unterbringe. Und ich bin nicht so der Typ für, montags ist immer CEO-Tag, wie das viele nennen, wo am Unternehmen gearbeitet wird. Dienstag ist immer Content-Tag, Mittwoch ist immer Coaching-Tag, Donnerstag ist immer sowieso. Dafür bin ich nicht gemacht.
Ja.
Ich brauche so ganz doll dieses Intuitive. Und wenn ich das jetzt gerade fühle, dann ist es so. Und deswegen habe ich da für mich nicht so ganz klare Banden gestellt und schaue, dass ich meine Coaching-Einheiten sozusagen mit meinen Coaches immer so in Blocks packe, dass ich weiß, ich habe an einem Tag 4 Coachings in der Zeit, wo die Kinder betreut sind.
Das klingt total viel. Also ich habe da jetzt keine Ahnung so im Detail, aber das klingt schon nach viel Brain-Arbeit auch für dich.
Aber das ist super. Also ja. man lernt ja glücklicherweise, und wenn man das in seiner Coaching-Ausbildung nicht gelernt hat, dann darf man da für sich selber nochmal nachholen. Super gute Tools und Techniken, um einfach auch die Themen, die in Coaching-Sessions besprochen werden, nicht aufzusaugen wie ein kleiner Schwamm, sondern da zu sein, den Raum zu halten, natürlich analytisch und im Kopf und so mit Vollgas am Start zu sein, aber eben emotional nicht alles aufzusaugen. Und ich brauche dazwischen auf jeden Fall eine Pause, mich einmal zu erden. Entweder laufe ich einmal durch den Garten und habe so einen Moment oder mache irgendwas für mich, so einmal wieder mit mir zu connecten, einmal loszulassen und auch die Doku einmal natürlich zu regeln, was so dazu gehört. Und so baue ich mir die Blogs.
Und mit welchen Themen kommen die meisten Coaches zu dir?
Es ist ganz spannend. Es ist von Anfang an ganz, 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 ganz viel genau das, was so meine Geschichte auch umtreibt. Ich bin irgendwo in einem Job unterwegs und ich kann das auch richtig gut, aber ich fühle, da ist irgendwie noch irgendwas anderes. Was will ich eigentlich? Was ist eigentlich mein Purpose? Was kann ich eigentlich? War es das schon? Wofür gehe ich eigentlich los? Oder auch so Konfliktsituationen, ne? Dass im aktuellen Job irgendwas nicht so ist, wie man sich das eigentlich wünscht, und man ist in so einer Mühle und es mühlt und mühlt und das Hamsterrad dreht sich und man lebt von Urlaub zu Urlaub und von Wochenende zu Wochenende und möchte eigentlich gern irgendwas verändern und weiß aber nicht so richtig wie. Und ich glaube, so dieser Wunsch nach Veränderung und dieses Unwissen, wie eigentlich und was macht mich denn eigentlich glücklich, was kann ich denn eigentlich, das ist so 90% meiner Coachings Thema.
Und das machst du wahrscheinlich nicht nur face-to-face, sondern auch online?
Ich würde sagen fast 99% online.
Wow.
Mhm. Ich hatte zwar eigentlich auch eine super schöne Location, ganz tolles Coaching, eine ganz tolle Coaching-Praxis in Bergedorf und habe aber gemerkt, dass ich das Nearly überhaupt nicht nutze für Coaching-Prozesse, weil es für die allermeisten viel einfacher ist, das im Tagesablauf unterzubringen.
Ja, stimmt.
Und ich habe tatsächlich auch festgestellt, dass sich ganz viele Menschen noch viel leichter öffnen können, wenn sie in ihrem eigenen Nest sitzen.
Ach, Wahnsinn, ja.
Ja, voll schön. Also da hat mir Corona in die Karten gespielt, das hätte ich von mir aus so nie geplant.
Ja.
Ich hatte immer 100% live geplant und habe dann aber festgestellt, wie viele Benefits und wie viele wirklich auch tolle Vorteile eigentlich in dieser Remote-Arbeit stecken.
Ja.
Und auch, wenn man einfach bitterlich weinen muss, zu wissen, man muss nicht hinterher in die S-Bahn steigen oder in die U-Bahn oder um irgendwo wieder hinzukommen unter Leute, sondern kann sich vielleicht nochmal eine halbe Stunde einfach Zeit für sich nehmen in seinem eigenen Space.
Ja. Weißt du noch, wann du begonnen hast? Also das ist jetzt, deine Tochter ist 3,5. Du hast es in der Elternzeit entschieden. Also so 2 Jahre machst du es jetzt?
Ich bin im 3.
Du bist im 3. Jahr. Jetzt haben wir vorhin ja schon mal über Prestige geredet und über die Visitenkarte. Und damit einher geht ja auch, dass man, ich meine, das, was du dort alles in den letzten Jahren gelernt hast in der PR- und Kommunikationswelt, kannst du ja tatsächlich hier super anbringen auch irgendwo. Dennoch ist die Visitenkarte jetzt sozusagen neu geschrieben und muss neu verteilt werden. Wie ist das für dich gewesen, gerade so die Anfänge zu machen und im Grunde so eine Art Neustart mit Null zu beginnen in einer Welt, die du oder die dich sozusagen noch nicht kennt? Ist das schwer gewesen, so Akquise zu betreiben und zu sagen und auch rauszugehen und zu sagen, hey, ich mache jetzt übrigens das und das und komm doch zu mir?
Das Rausgehen war richtig krass für mich und das habe ich überhaupt nicht erwartet, weil so mein Wunderpunkt sind Bewertung von außen. Das totale Thema mitgehabt. Ich habe mir natürlich auch angeguckt, professionell.
Ja, sehr gut.
Nicht selber, sondern extern. Klar. Ich hatte eine riesengroße Angst, dass mich jemand dafür bewertet oder abwertet, was ich jetzt tue, dass jemand eine Meinung dazu hat, das blöd findet, sich darüber das Maul zerreißt, guck mal, die jetzt auch. Du kannst dir auch nicht vorstellen, von wie viel auch mir nahestehenden Menschen ich gehört habe. Coaching, naja, das machen ja auch richtig viele, ne? Ja. Und es ist auch richtig wichtig, dass es noch viel mehr Menschen machen, weil wir einfach einen ganz großen Bedarf haben.
Ja.
Und ich bin an der Stelle ehrlich gesagt maximal frei von Konkurrenzdenken. Ich bin mir so sicher, wir sind alle so unterschiedlich. Jeder findet den Coach, der zu einem selber passt.
Mhm.
So. Und deswegen ist es einfach total gut, dass es sehr viele Coaches gibt.
Und bist du mittlerweile auch frei von diesen Ängsten der Bewertung von außen? Ja. Konntest du es auflösen?
Ja, das hat aber wirklich lange gedauert. Ich würde sagen, das ist immer noch ein Wunderpunkt, so, wenn ich nicht ganz in meiner Mitte bin, dass das nochmal so nachschwingt, dass ich, dass mich das so ein bisschen einholt. Was denkt der oder die oder wer bewertet mich wie? Und damit meine ich jetzt keine Google-Rezension, das liebe ich. Und ich in meinen Code, also in den Online-Programmen, fordere ich ja auch ganz, ganz aktiv Feedback ein und ich liebe das, so kann ich wachsen. Das ist eine andere Ebene, sondern eher so dieses, auf der Metaebene, einfach für das bewertet zu werden, was einem selber auch ganz doll am Herzen liegt.
Mhm.
Was ja auch in Teilen dann die eigene Persönlichkeit ist. Ne? Mit dem Thema, mit dem ich heute rausgehe, das ist ganz, ganz viel ja wirklich ich.
Mhm.
Und das ist einfach was anderes.
Ja, da ist man viel verletzlicher, ne, mit diesen persönlichen Dingen.
Total.
Du hast also eine systemische Coach-Ausbildung gemacht, aber du bringst noch so ein paar andere Dinge mit in deinem Kofferchen, die vielleicht nicht jeder auch zu bieten hat. Das ist einmal Energiearbeit.
Genau. Und vielleicht sogar noch einmal die Brücke zu deiner Frage eben, die habe ich nämlich auch nicht umfangreich beantwortet, also nicht on point beantwortet, fiel mir gerade ein, während du sprachst. Dieses Ganze, was steht jetzt eigentlich auf der Visitenkarte?
Ja.
Das war wirklich erst schwierig, da so richtig mich wirklich mit rauszutrauen. Und ich habe irgendwann auch mit meiner Ausbilderin und im eigenen Coaching festgestellt, guck mal, ich starte gar nicht bei Null. Und das ist auch der Bogen zu der Frage, die du jetzt gestellt hast. Ich habe gar nicht bei Null mit meiner Selbstständigkeit gestartet, sondern ja, Kommunikation studiert, habe 12 Jahre in Kommunikationsagenturen gearbeitet und kommuniziert, ja. Kommunikationsstrategien geschrieben. Natürlich habe ich da ein ganz großes Vorwissen und auch im Bereich Personal Branding, wie wirke ich, wie trete ich auf, was. Und da spielen ja auch Wertegeschichten mit rein. Das ist so vielschichtig und das ist eigentlich ganz, ganz dicht auch an Coaching-Themen, gerade wenn wir über Persönlichkeiten sprechen, wenn wir über Stärken, Werte und Talente sprechen, wenn wir darüber sprechen, wie finden wir das, was uns selber zum Strahlen bringt. Das habe ich ja im Grunde vorher in Marken gesucht. Absolut, und ja. Diese Geschichten geschrieben. Deswegen habe ich nie bei Null gestartet, sondern habe eigentlich ein ganz großes Geschenk in meiner Vergangenheit mit dabei. Und das ist für mich wirklich ein ganz großes Geschenk, auf das ich einfach nur ein anderes Tätigkeitsfeld drauf gesattelt habe. Also natürlich ganz viel methodisches Wissen und ganz bewusst auch mit dem systemischen Ansatz, weil Menschen als großes Ganzes zu sehen und eben nicht nur Business Coaching zu betreiben und da so den Fokus zu setzen, sondern einfach das Wissen, es gehört alles zusammen und es hat alles irgendwie eine, ja, wie in einem großen Uhrwerk, eine Verbindung miteinander. Und wenn ich hier in einem Business-Kontext irgendwie ein Thema habe, dann wirkt das ja auch auf mein Wohlgefühl, auf mein Privatleben, auf alles.
Total. Das wollte ich dir auch auf gar keinen Fall absprechen. Nee. Es greift ineinander. Ich stelle es mir nur so wahnsinnig schwierig vor, wenn man sozusagen bekannt ist für eine große Sache, dann irgendwie so eine Art Schaufenster zu eröffnen und auf Laufkundschaft zu hoffen sozusagen. Ja. Also dieses Rausgehen und sagen, hey, ich bin jetzt da für das und das, dafür stehe ich jetzt und ihr könnt mich in Anspruch nehmen. Und du hast eben kein Geschäft, wo eine Tür ist und wo jemand reinluschern kann, sondern man muss ja irgendwie Wege finden. Die sind wahrscheinlich auch viel auf Social Media und Online-Punkten. Ich weiß nicht, oder hast du dein Netzwerk darüber informiert, einfach über diesen Wandel, den du jetzt durchgemacht hast und mit dem du jetzt was Neues anbietest? Also wie bekommt man sozusagen seine ersten Kunden, Coaches sozusagen an Land?
Ja, du hast genau den Punkt getroffen. Das war auf jeden Fall meine größte Herausforderung, dann irgendwo zu gucken, und wie mache ich das jetzt eigentlich? Ja. Und das theoretische Wissen habe ich natürlich im Gepäck. So, ja. Wie sieht die Marketingstrategie aus? Aber da bin ich gefühlt, also das war der größte innere Struggle auf jeden Fall. Und genau, die Coaching-Sessions, die Reiki-Energiearbeit hast du ja schon angesprochen. Genau. Die Reiki-Ausbildung, bin tatsächlich schon seit 16 oder 17 Jahren im Reiki auch unterwegs. Das war immer so mein heilig gehütetes Ausgleichs nur für mich Thema, das muss doch auch im Grunde kaum jemand.
Ja.
Bin aber auch Reiki-Lehrerin und Reiki-Meisterin, habe eine Theta-Healing-Grundausbildung, wirklich auch so tief sitzende Glaubenssätze anzugucken und aufzulösen und arbeite auch mit Hypnose. Spannend, also habe einen ganz coolen Werkzeugkoffer neben dem, was sonst so angelegt ist, auch an Coaching-Skills aus dem früheren Bereich sozusagen im Gepäck, und bringe das an die Menschen ganz hauptsächlich wirklich übers Empfehlungsgeschäft. Mhm. Das ist immer noch der allergrößte Treiber, dass Menschen, die zu mir gekommen sind mit irgendeinem Thema oder die ihre Reiki-Ausbildung bei mir gemacht haben, aber die vorrangig einfach auch, dass es was den Tagesablauf einnimmt, der größte Bereich, wer für Coaching-Begleitung zu mir kommt, hat in den allermeisten Fällen eine Empfehlung von irgendjemandem bekommen. Und das finde ich auch großartig, weil man selber ja jetzt ja auch.
Ja, total. Also gerade in diesem Bereich.
Von einer Freundin oder von jemandem, der einem was bedeutet und der hat schon mal eine gute Erfahrung gemacht, das geht viel leichter. Und so versuche ich einfach auch meinen Instagram-Kanal zu bespielen, dass man ein bisschen, und das fiel mir am Anfang auch gar nicht leicht, mich so zu zeigen und überhaupt so viel von mir preiszugeben. Und da habe ich auch ein bisschen Arbeit versenkt sozusagen. Inzwischen macht es mir aber viel Spaß und da eben auch die Möglichkeit zu geben, dass man so ein bisschen fühlen kann, wer bin ich eigentlich, was mache ich eigentlich, ja. Und Cases zu teilen und so weiter und so fort, dass man ein Gefühl bekommt.
Ja, es ist so ein wunderbares, kostenloses Tool eigentlich. Ja. Aber genau in deinem Fall habe ich mir genau diese Frage gestellt, dass man vielleicht aufgrund dessen, dass du so viel Ahnung hast in diesem Metier, man dann auch so selber denkt, man, ich muss es doch jetzt perfekt machen, weil ich hab das doch 12 Jahre lang gemacht. Ja. Dass dann sozusagen ganz anderen Druck drauf lasse, als wenn man so völlig blind einfach da hineinstolpert und irgendwas auf Instagram postet sozusagen. Also dass man so einen Doppelgedanken irgendwie hat.
Voll. Und wenn man dann auch noch eine richtig starke innere Perfektionistin ja. hat, die so darstellt, jetzt zeig mal, was du kannst.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Also Energiearbeit, Reiki, Hypnose, Theta Healing, hast du jetzt nochmal so in den Raum gestellt. Mhm. Kannst du es irgendwie anreißen? Ich weiß, dass man da wahrscheinlich stundenlang drüber reden könnte, aber nochmal so ein bisschen zu erklären, was ist und wie man es anwendet.
Mhm. Allem voran, viele Sachen, die wir jetzt angesprochen haben, werden ja auch so ein bisschen im spirituellen Kontext angesiedelt. Ich glaube, ich habe für mich so einen Weg gefunden und das kommt so ganz doll von innen. Ich bin so krass bodenständig mit diesen ganzen Geschichten. Also bei mir braucht es irgendwie gar nicht ganz viel erwähltes Buhai in der Luft und ganz viel Spiri und ESO-Geschichten drumherum, sondern ich bin so ganz selbstverständlich mit all dem, mit dem ich so arbeite und mit all dem, was da mitschwingt. Und ich arbeite ganz intuitiv. Das systemische Coaching ist ja nun auch sehr, sehr handfest, würde ich sagen. Gleichzeitig, wenn wir so über Aufstellungsgeschichten sprechen, ist das auch nichts, was jeder irgendwie sofort als das wollte ich schon immer mal machen und deswegen bin ich jetzt hier.
Ja.
Sondern ganz viele, die zu mir kommen, haben erstmal kategorisch für sich ausgeschlossen, überhaupt irgendwas, was zwischen Himmel und Erde ist, in diesem Prozess mit zu betrachten. Und am Ende sind das die, wo die Aufstellungen am besten funktionieren, wo ja irgendwie auch viel Energie einfach Thema ist. Und ich glaube, das ist eine Sache, die ich einfach auch ganz gut kann, das alles nicht größer zu machen, als es ist, sondern wirklich ganz im Gefühl zu bleiben und ganz intuitiv und ganz bodenständig
einfach.
Ja. So ganz natürlich. Und so bin ich im Coaching und so bin ich aber auch im Theta Healing und im Reiki. Muss da nicht wilde Sachen rein interpretieren und was man alles fühlen und sehen und Farben und Bilder und darf jeder für sich selber erfahren und jeder darf für sich selber gucken, was fühlt sich für mich gut an und was ist für mich stimmig. Und Reiki ist im Grunde ja auch eine Geschichte mit einer ganz, 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 ganz alten Tradition dahinter. Es geht um Energie, es geht um die Kanalisierung von Energie durch unsere Chakren. Und das hat ja glücklicherweise heute nahezu jeder schon mal gehört, die Chakren in unserem Körper, die Energiezentren, wenn man so will, können im Fluss sein oder können auch mal blockiert sein. Und mit, also das ist jetzt wirklich ganz basic runtergebrochen,
ja.
Dem Reiki-Tool gibt es einfach die Möglichkeit, den Energiefluss im ganzen Körper wiederherzustellen. Und das wirkt auf allen Ebenen, emotional, psychisch, physisch. Wenn irgendwo auf irgendeiner Ebene eine Blockade herrscht, dann hat das ja einfach auch in alle Richtungen irgendwie eine Auswirkung. Und indem wir die Energie einfach durch den Körper leiten und Blockaden lösen, indem wir sie mit mehr Energie versorgen, kommt einfach alles wieder in Fluss. Und das wirkt auf allen Ebenen.
Und wie muss ich mir das, also ich habe es wirklich noch nie gemacht, deswegen frage ich jetzt auch vielleicht so sehr naive Fragen, aber wie muss ich mir das vorstellen? Ist das eine Art Mitarbeit? Ist das ein Gespräch? Ist das eine Art Hand auflegen oder nicht auflegen, aber du hast gerade schon so eine Bewegung gemacht, dass du sozusagen mit deinen Händen über den Körper gehst und Energie übermittelst? Also wie viel ist sozusagen von mir als dein Klient in dem oder deiner Klientin in dem Moment verlangt? Was muss ich tun?
Also Nora, du bist vollständig angezogen, liegst auf der Regie-Liege, bist einfach warm eingepackt, weil der Kreislauf einfach so runterfährt.
Mhm.
Man kann sich das vorstellen wie so eine Tiefenentspannung. Shavasana und noch eine Etage tiefer.
Ja, schön.
In den allermeisten Fällen. Jeder fühlt es auch so ein bisschen unterschiedlich. Ne? Das hängt einfach auch immer damit zusammen, was hat man selber gerade für Themen, auf welcher Ebene auch immer im Gepäck, wie geht es einem gerade. Und so hat es auch eine vollkommen unterschiedliche Wirkung. Die meisten sind in so einem tiefen Entspannungszustand. Und dann gibt es bei einer Ganzbehandlung einfach unterschiedliche Handpositionen. Ich fasse dich an, so, ich halte deinen Kopf, ich halte dein Gesicht, ich halte deinen Hinterkopf, ich halte deine Schultern und so geht es einmal durch den ganzen Körper. Und allein dieses Gehaltenwerden hat schon einen ganz großen Effekt einfach. Mhm. Wenn, also die Oxytocin-Ausschüttung geht beispielsweise ja auch total hoch, ne? So Reiki. Und Wissenschaft ist ja so eine Sache für sich. Das ist alles nicht wissenschaftlich über verschiedenste Studien belegbar, aber ganz viele Sachen drumherum. Und die Oxytocin-Ausschüttung geht durch Berührung hoch. Und das ist Bindungshormon. Das ist super für den, also für das ganze Wohlgefühl, für die ganze Verbindung auch zu sich selber und ja, all dem, was da so dranhängt. Und wenn es nur das ist und wenn dann den ganzen Hokuspokus dazwischen, wenn man davon gar nichts hält, dann hat man einfach auch schon einen ganz großen Benefit. Das heißt, es sind einfach ganz viele Dinge, die damit angestoßen werden. Diese tiefen Entspannungen, dieses Lösen von energetischen Blockaden irgendwo im Körper, das Wohlgefühl, das Runterfahren, das kann sich ganz positiv auf Stressgeschichten auswirken. Die ein oder andere Burnout-Kandidatin auf der Liege gehabt, die tagelang fast gar nicht mehr geschlafen hat, die erstmal richtig tief eingepennt ist und hinterher einfach auch deutlich viel regulierter unterwegs sein konnte. Also es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, zu sehen, was so möglich ist.
Kannst du das an jedem Tag leisten oder ist das auch etwas, was von dir ja auch Energie abverlangt?
Das ist nicht meine Energie. So, ich bin in dem Moment einfach Kanal. Ach und so. Jeder Mensch kann Reiki anwenden, wenn du dir deine Kinder anschaust. Wenn ein Bauchweh, ein Bauchwehkind fasst sich intuitiv auf den Bauch und lenkt damit einfach mehr Energie auf den Bauch. Dein Kind stürzt und aufs Knie fällt. Beobachte mal.
Ja.
Ja. Die sind einfach noch ein bisschen dichter connected.
Und kannst du noch mal eine ähnliche Einführung ins Theta Healing geben?
Theta Healing ist eine Technik, die vor allen Dingen ganz, ganz, ganz tief sitzende Glaubenssätze lösen lässt. Also das ist so ein Gesprächsmoment. Im Grunde wie eine Coaching-Einheit, nur dass wir dazu gemeinsam in einen Meditationszustand gehen, in den Theta-Gehirnwellenzustand. Und in dem Moment bist du nicht tief hypnotisiert und wie Kali-Schlange aus Dschungelbuch, sondern du bist einfach ganz dicht an deinem Unterbewusstsein. So. Und wir unterhalten uns und schauen zusammen, wo hat der Glaubenssatz, um den es geht, der mit dem Thema, was dich belastet, im Zusammenhang steht, wo hat er seinen Ursprung? Also wir wollen an den tiefsten Punkt den Ursprung dieses Glaubenssatzes. Und den kann man mit dieser Theta Healing Technik lösen, ersetzen und so eine Idee geben, wie sich das Leben ohne diesen Glaubenssatz und mit Positiven an der Stelle anfühlen könnte, aufladen.
Hm.
Und ist auch denkbar einfach und total schön.
Und all das findet man sozusagen in deinem Angebot, ne? Also jeder kann sich sozusagen das rausnehmen, was er vielleicht auch für sich braucht. Und man muss nicht einmal alles in Anspruch nehmen, sondern immer das, was gerade passt.
Ja, ehrlicherweise ist das so das, was so mitschwingt, ne? Ich arbeite hauptsächlich wirklich mit klassischem Coaching. Und Menschen kommen zu mir und wünschen sich eine Coaching-Begleitung. Und dann arbeiten wir zusammen. Und dann kann das natürlich sein, dass wir unterwegs feststellen, Mensch, da sitzt irgendwie ein Glaubenssatz, den kriegen wir irgendwie mit dem klassischen systemischen Coaching und mit Aufstellungsmöglichkeiten und mit dem inneren Team und was man da so auf die Beine stellen kann, nicht zu fassen. Wollen wir schauen, wie es ist, wenn wir dazu in eine Hypnose gehen. So schwingt es einfach so mit, dieses Handwerkszeug. Mhm. Regiebehandlung gebe ich fast gar nicht, weil ich es gar nicht bewerbe. Also weil das gar nicht mein Fokus ist. Aber es kommen immer mal Menschen, die eine Regie-Session buchen. Und vorrangig biete ich die Ausbildung an.
Ah, okay.
Genau.
Jetzt haben wir vorhin schon mal ein bisschen in deine Arbeitswoche, in deinen Arbeitsalltag reingeschnuppert. Und das klingt so, als ob du dir das wirklich vereinbarkeitstechnisch, familientechnisch alles sehr gut legen könntest. Vor allem im Vergleich zu deinem früheren Leben. Würdest du sagen, dass dieser Mut, den du dir geleistet hast, natürlich ein bisschen subventioniert durch den Gründerzuschuss und so weiter, im Vergleich dennoch zu einem Einkommen als Geschäftsführung dich allemal gelohnt hat und dass sich das so aufwiegt? Oder würdest du sagen, ja, eigentlich verzichten wir jetzt mittlerweile gar nicht mehr auf so viel? Wir sind an einem Punkt wieder angekommen, wo es finanziell sich ausgeht.
Nee, finanziell bin ich da noch nicht. Aber ich bin guter Hoffnung, dass, also im Moment entwickelt sich das alles total gut und ganz viel zahlt sich ja einfach auch ein bisschen zeitverzögert aus. Und das steht immer auch in Verbindung mit dem Mut, den ich gerade habe, wirklich all in zu gehen. Ne?
Ja.
So, und im Vertrauen zu bleiben und einfach weiterzumachen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, entsprechend groß zu denken, entsprechend mich auch ein bisschen aus meiner Komfortzone rauszuwagen und dann dafür belohnt zu werden. So funktioniert es ja einfach oft. Und das ergibt sich gerade an ganz vielen Fronten ganz, ganz gut.
Daraus höre ich, dass es nie in diesem Moment gab, zu sagen, okay, ich lasse mich wieder anstellen. Ich gehe den sicher.
Ja. Gab es. Es kam immer mal wieder und ich glaube, das kennt jede Unternehmerin und jeder Unternehmer. Zwischendurch kommen fiese kleine Ängste und fiese kleine innere Mindfucks um die Ecke und schütteln einen ein bisschen und sagen, früher war doch alles besser.
Ja.
Dann darf man kurz anhalten, reinfühlen und checken, worum geht's ja eigentlich gerade. Ne? Was ist das auch gerade für eine Angst, die mich da packt? Was ist das für ein Gedanke, der mich hier rausreißt? Worum geht's wirklich? Was ist das Thema, das da gerade verstanden werden möchte? Und ich habe bestimmt, also kann gar keine Zahl sagen, alles. Ich habe regelmäßig gedacht, wow, Panik, ich gucke kurz nach Stellen und gehe wieder in eine Festanstellung.
Mhm.
Wobei ich ganz davon abgesehen heute auch gar nicht wüsste, worauf ich mich eigentlich bewerben wollte.
Ja.
Weil, wo gehöre ich jetzt eigentlich hin in einer Festanstellungsarbeitswelt?
Ja, das ist spannend. Also wenn sozusagen der Treiber für diese Gedanken nur das Finanzielle ist, da findest du schon einen Job, ne? Mit deinem Lebenslauf irgendwas findet man immer. Aber wenn der Treiber ist, ich brauche einfach die Sicherheit und das aber gepaart mit etwas, was mir inhaltlich Spaß macht, dann ist man schon wieder näher bei dem, eigentlich will ich ja die Selbstständigkeit, die ich mir hier gerade aufbaue. Nur die Selbstständigkeiten sind ja so unterschiedlich. Ne? Manche zahlen sich von Tag 1 aus. Also die wenigsten, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Und manche brauchen halt ein bisschen im Aufbau oder auch an der Refinanzierung, in Anführungsstrichen. Und das so auszubalancieren, ist gar nicht so leicht.
Aber ich glaube, es geht einfach in all diesen Themen immer darum, was kommt wirklich von innen? Also worum geht es mir eigentlich? Was ist das, was ich richtig gut kann? Was ist das, was mir leicht fällt? Was sind die Momente, in denen ich strahle? Was sind die Bereiche, von denen ich mir mehr wünsche? Wo fühle ich mich wohl? Wo kann ich auch meine Werte leben? Und wo kann ich meine Stärken so richtig einbringen?
Ja.
Und ich glaube, dann ist es fast egal, ist das jetzt eine Selbstständigkeit oder ist das jetzt irgendwas ganz anderes? Ne? Wenn die Werte und all das, was so in das eigene System reingehört, gelebt werden können, dann ist das Setup egal.
Ja. Ja.
Dieses bedingungslos ehrlich zu sich selber sein, ist, glaube ich, die Aufgabe.
Ja. Das war total schön. nicht nur deine Geschichte zu hören und daraus zu schöpfen, sondern auch mal zu hören, was du so anbietest und warum du genau diese Themen eben auch weitergeben kannst. Vielleicht fasst du nochmal zusammen, wie man dich findet, wenn man zu dir Kontakt aufnehmen möchte, aus welchen Gründen auch immer.
Man findet mich auf jeden Fall über Instagram unter Caro von Kube. Alles zusammengeschrieben mit C. Und man findet mich auch über LinkedIn, aber da bin ich, das ist ein bisschen stiefmütterlich gefühlt. Und über meine Website und auch die ist ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil der Fokus immer bei meinen Kunden, Kundinnen und bei Instagram liegt, weil das am besten funktioniert. Aber meine Website ist carovonkobe.com.
Okay, aber wenn man einen direkten Austausch möchte, schreibt man dir einfach eine DM.
Ja.
Ja, aber ich danke dir sehr. Wir sprechen uns nochmal zu den Playground-Fragen. Aber für jetzt erstmal vielen, vielen Dank.
So gerne, danke dir.
Ich hoffe, die Geschichte von Caro resoniert in euch. Nach den Nachrichten von euch dachte ich, das wäre doch auch nochmal eine Art der Selbstständigkeit, die die ein oder andere da draußen interessieren könnte. Wenn ihr Kontakt zu Caro aufnehmen wollt, zum Beispiel für ein Coaching, dann findet ihr alles in den Shownotes. Wir hören uns nächste Woche noch einmal in der Playground-Folge mit Caro. Bis dahin, eure Noah.